Herzlich willkommen, liebe Elke, dass du uns heute Abend besuchst. Herzlich willkommen auch alle meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zirkels und zugewandte Leute aus dem Buchhandel. Du weißt, wir haben dein Buch gelesen, in Hier geht's lang. Und das hat so für sehr schöne Diskussionen gesorgt. Das ist ja eigentlich die klassische Lektüre für einen Lesezirkel. Und ich muss noch vorausschicken für die Leute, die uns zuhören. Elke und ich kennen uns seit über 30 Jahren. Und zwar eigentlich seit deinem ersten Buch Kolonien der Liebe. Wir haben immer wieder Radiosendungen gemacht. Wir sind auch schon oft zusammen auf der Bühne gesessen und haben vor Publikum Gespräche geführt. Also deshalb bleiben wir beim Du. Wir sind ja hier auch in einem persönlichen Rahmen. Ja, und warst du eigentlich schon mal in einem Lesezirkel, jetzt nicht am Fernsehen, sondern in einem privaten oder halbprivaten Lesezirkel?
Einmal, aber nicht als Gast, sondern ein Freund von mir macht für die Freundinnen seiner Mutter, die Mutter ist 103, mit den Freundinnen, die noch leben und die noch sehr, sehr jung sind, alle erst so um die 90, macht er ab und zu einen Lesezirkel und da werden ausschließlich Gedichte besprochen. Und da hat man mich mal als Gast eingeladen, weil ich so viele Gedichte kenne. Sonst eigentlich noch nie.
Aber eben, also der Literaturclub ist ja auch eine Art Lesezirkel. Auf den kommen wir dann noch zu sprechen. Viele kennen dich natürlich auch von da. Ich meine, in der Schweiz bist du ja eine genauso bekannte Größe wie in Deutschland. Ja, wir haben eben, wie gesagt, viel diskutiert und uns hat zum Beispiel angeregt, dass du 50 Seiten jedem Buch als Chance gibst, bevor du es weglegst oder weiterliest. Wenn du jetzt so in die vergangene Woche zurückdenkst, welches Buch hast du eben nicht weggelegt? Welches hatte die Chance, dich zu überzeugen?
Oh, das sind viele. Es ist auch so, das muss dann kein schlechtes Buch sein. 50 Seiten, ich sage immer ungefähr eine Stunde. Eine Stunde beschäftige ich mich mit dem Buch. Und wenn es mich dann gar nicht anspricht, dann denke ich, wie soll ich Menschen davon überzeugen, wenn ich mich schon die erste Stunde so schwer tue? Das ist der Grund. Dabei passieren natürlich manchmal auch schreckliche Irrtümer. Aber in der letzten Zeit hatte ich lauter Glücksgriffe. Ich habe zu einem Buch gegriffen, was irgendwie da lag und habe mich festgelesen und habe gewusst, ja, das ist es. Zum Beispiel Bonnie Garmus, Eine Frage der Chemie. Ich weiß nicht, ob ihr das alle schon gelesen habt. Es hat es inzwischen auf die Bestsellerliste geschafft. Ich glaube, daran bin ich nicht ganz unschuldig. Das hat mich von der ersten Seite an reingezogen. Oder ein ganz anderes Buch, ganz still, Dagmar Leupold, Dagegen die Elefanten heißt das Buch. Und ich hatte noch nie so einen richtigen Draht zu Dagmar Leupold. Und dieses Buch hat mich sofort gepackt. Es handelt von einem einsamen Einzelgänger, der feststellt, er hat gar kein soziales Leben, dagegen die Elefanten. Er sieht einen Tierfilm, die haben eins. Und dann wird das Leben dieses Mannes beschrieben. Und das ist sehr rührend. Das sind diese Menschen, die wir nie wahrnehmen. Er ist Garderobier in der Oper, Balkon oben links. Er nimmt unsere Mäntel entgegen und er riecht, ob sie nach Parfum riechen oder nach Bratfett, nach Armut oder Reichtum, ob der Saum raushängt oder die Knöpfe ab sind. Und in der Pause näht er dann auch schon mal einen Knopf an. Und er guckt sich diese Mäntel und diese Leben an und träumt sich in diese Geschichten hinein. Nein, und hat selber gar kein Leben, ist ein sehr einsamer Mensch. Das hat mich auch sehr fasziniert. Also es sind ganz verschiedene Bücher, die da bei mir eine Rolle spielen.
Aber du bist eher ein Bauchmensch, also du reagierst quasi, du entscheidest mehr auch, was es mit dir anstellt. Ist klar, du hast Ansprüche, was Sprache anbelangt und so weiter, aber letztendlich muss es dich einfach irgendwo packen.
Das muss es dann, wenn ich es anderen Menschen empfehlen möchte. Wenn ich den Auftrag kriege von der FAZ oder vom Spiegel oder von irgendeiner anderen Zeitung, ein Buch zu besprechen, dann muss das nicht passieren. Denn ich habe ja auch Kriterien an der Hand, wie man Literaturkritik macht. Dann muss ich das Buch ganz lesen und auf seinen Inhalt und seine Sprache abklopfen und ein Ja oder Nein darüber sprechen. Aber wenn es nur ums Empfehlen geht, dann muss ich das alles nicht.
Du hast vorhin erwähnt, manchmal kann man sich auch irren. Hast du eine Erinnerung, wann du dich mal krass geirrt hast?
Aber hallo, mir hat mal eine Frau, der ich immer Bücher besorgte, das war eine Kneipenwirtin, die hat gesagt, wenn die Kneipe zumacht um eins, bin ich immer noch so aufgekratzt, dann lese ich immer noch 2-3 Stunden. Wenn du mal Bücher hast, die du nicht brauchst, gib mir die doch. Und dann habe ich ihr alle diese Bücher gegeben, die Frauenbücher, die bei mir immer landen. Also eigentlich dummes Zeug, aber ich habe sie, ich gebe es zu, so eingeschätzt, dass sie dann eine ganz leichte, einfache Lektüre braucht. Und irgendwann gab sie mir ein Buch und sagte, Elke, alles, was du mir gibst, entschuldige, aber es ist scheiße, sowas lese ich nicht. Ich gebe dir jetzt hier mal ein Buch und dann liest du das mal. Das muss in den späten 80ern gewesen sein oder Mitte der 80er. Und das Buch hieß 100 Jahre Einsamkeit. Und ich dachte, ach du lieber Gott, ja, 100 Jahre Einsamkeit, 80 Jahre Liebe. Ich habe sofort in den Schrank gestellt und gar nicht gelesen. Und einige Jahre später kriegt ein Mann namens Gabriel Garcia Marquez, der mir gar nichts sagte, den Literaturnobelpreis. Und ich guckte mein Regal entlang, ob ich was von dem habe. Und ich hatte 100 Jahre Einsamkeit. Und dann dachte ich, was, das hat sie mir doch geschenkt. Dann habe ich angefangen zu lesen und habe gemerkt, Weltklasse. Ich hatte sie sehr unterschätzt und es war ein ganz wunderbares Buch. Aber Bücher haben ihre Zeit, in der wir sie entdecken müssen.
Eben auch für den Literaturclub musst du natürlich Bücher lesen von den anderen, die sie vorschlagen. Jeder darf ja ein Buch vorschlagen. Ist es manchmal eine Tortur?
Aber ja, und wie? Also 700 Seiten Orhan Pamuk sind mir sehr schwer gefallen. Und es ist oft eine Tortur, weil es manchmal Bücher sind, die mich überhaupt nicht interessieren. Aber wir sind ja eine Kritikerrunde, die über diese Bücher redet. Und dann muss ich sie natürlich auch gelesen haben. Ist ja klar, das tue ich dann auch.
Du kannst ja, wir kennen dich, auch sehr emotional werden bei einem Buch. Wie erlebst du da so die Schweiz? Die ist ja, gilt ja eher so als zurückhaltend, vielleicht nicht so emotionsgeladen, wie ihr das zuweilen in Deutschland ausübt. Am Bildschirm.
Ach, das war ja in Deutschland eigentlich auch nur Reich-Ranicki. Alle anderen waren ja immer brav zu seinen Füßen und waren artig. Er war der Springteufel. Dieses Buch ist fürchterlich, dieses Buch ist wunderbar. Das war ja sonst keiner so. Und ich verteidige halt sehr heftig meine Bücher. Aber eigentlich bin ich in den Diskussionen, soweit ich kann, auch sachlich. Tingler und ich geraten ja immer so schön aneinander, aber das schätzen wir auch. Wir sind fast nie einer Meinung, aber wir mögen uns menschlich sehr gerne. Und dann gibt's immer Streit über ein Buch und das geht dann schon mal emotional her. Aber eigentlich nie so, ja, dass es ums Ganze ging. Das hatte ich nur einmal im Literaturclub und das war die unselige Heidegger-Diskussion damals mit Stefan Zweifel. Da war ich wirklich wütend, weil Heidegger geht an mich nicht ran.
Ja, wir haben uns gefragt, du liest ja so viel, das hast du ja jetzt eben auch erzählt, unendliche Bücher liest du, du bist eben professionelle Leserin, du liest ja sehr diszipliniert, jeden Tag in der Regel, oder? Du hast auch deine Lesestunden.
Ja, es gehört bei mir, es gehört dazu. Das ist mein Beruf, also muss ich vieles lesen und die Verlage schicken mir ihre Bücher und das freut mich und also lese ich das auch, um für die Bücher etwas zu tun und ich habe ja auch verschiedene Kolumnen in Zeitungen oder im Radio oder eben bei Spiegel Online, wo ich regelmäßig Bücher bespreche. Also muss ich lesen. Aber ich lese auch gerne, ich will auch lesen. Ich liege abends im Bett mit einem Glas Wein und lese noch ein bisschen. Das gehört zu meinem Leben immer schon. Ich empfinde das nicht als Pflicht oder so. Und ich mache auch viele andere Sachen. Ich schreibe ja auch viel und ich habe auch noch einen Hund und einen Haushalt und einen Mann. Also da findet schon auch Leben statt neben den Büchern.
Uns hat eben interessiert, also das war eine Frage aus der Runde. Ich gebe jetzt auch Fragen rein, die an diesen Abenden aufgetaucht sind. Zum Beispiel, wie kannst du das, wenn du dich eben, du bist ja auch sehr passionierte Leserin, du gibst dich rein in ein Buch und dann, paff, kommt schon das nächste Buch. Wie schaffst du all diese Gefühls- und Emotionswechselbäder?
Manchmal schaffe ich es nicht gut, das wirst du auch kennen, du bist ja auch eine Vielleserin. Manchmal hat einen ein Buch sehr mitgenommen, also Jonathan Dittel damals über das Dritte Reich, dieses Buch, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, oder Emmanuel Carrère, das sind dann Bücher, die wirken lange nach, an denen knackt man und dann lese ich irgendwas Leichtes, Lucy Fricke, die Diplomatin oder so, irgendein unterhaltendes Buch, was aber auch schön ist. Und dann bin ich wieder raus aus dieser Falle. Das wird immer passieren und langfristig haben die Bücher ja auch eine Wirkung auf mich, auf mein Leben, weil ich durch die Bücher natürlich mich auch oft weglese aus meinem eigenen Leben, weil ich andere Leben kennenlerne, andere Probleme. Manchmal gehe ich spazieren und denke, ich habe ein Problem und dann denke ich an eine Geschichte, die ich gelesen habe und denke, nee, ich habe gar kein Problem, die haben ein Problem. Und manchmal sehe ich, wie jemand mit großer Kunstfertigkeit Dinge zusammenfügt, die ich auch oft denke und so nie beschreiben könnte. Zum Beispiel Adeline Dieudonné, die hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, ich glaube, das hieß Das wirkliche Leben oder Das richtige Leben. Nee, Das wirkliche Leben. Und die kann das wirkliche Leben beschreiben. Sie hat gerade ein neues Buch, das heißt 23:12 Uhr. Das sind 12 oder 13 Geschichten von Menschen, die nachts um 23:12 Uhr an einer Tankstelle auf der Autobahn zusammentreffen, Autobahnraststätte. Also die treffen da zusammen 12 Menschen, eine Leiche und ein Pferd. Und nun werden die einzelnen Geschichten dieser 12 Menschen, dieser Leiche und dieses Pferdes erzählt. Und es ergibt einen Roman, weil die treffen sich zufällig und nur für 10 Minuten alle an dieser Tankstelle und ihre Leben verknüpfen sich irgendwie miteinander. Sowas finde ich grandios und das beschäftigt mich lange. Und ich kann an keine Raststätte mehr fahren, ohne mir alle dort anzugucken und zu denken, was könnte ich mit dem oder der jetzt erleben? Was haben die mit dem zu tun, was ich habe? Und wer könnte vor mein Auto laufen, weil er sich umbringen will? Also das ist ein Wahnsinnsbuch, habe ich gerade gelesen. Das bleibt dann schon lange in mir, klar. Aber dann muss ich wieder Platz schaffen fürs Nächste.
Das beschreibst du ja sehr schön in deinem Buch Hier geht's lang. Also das hat uns auch sehr gefallen in den Runden, wie du auch sagst oder schilderst, welche Werke dir Eindruck gemacht haben, welche dich geprägt haben.
Ja, aber das weißt du, das war die Zeit, als ich noch ganz jung war. Jetzt bin ich werde nächstes Jahr 80. Jetzt brauche ich nicht mehr, dass ein Buch mir sagt, wo es lang geht. Aber als ich 15 war oder 20 oder nicht so recht wusste mit dem Beruf, mit der Liebe, mit dem Leben, Mutter werden oder nicht, heiraten oder nicht, berufstätig sein, wie, da haben mir Bücher wirklich geholfen. Da haben die mir ein bisschen gezeigt, wie andere Frauen leben. Also Virginia Woolf, A Room of One's Own, ohne das kommt man ja gar nicht aus. Oder Carson McCullers oder Dorothy Parker und all die wunderbaren Frauen, die schreiben. Die haben mir gezeigt, wie viele Krämpfe es sind, man selbst zu werden, wie schwierig die Liebe ist, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Wie sich ein Leben von einer Stunde auf die andere ändern kann, wie man den Mut haben muss, irgendwo mal auszusteigen und ganz was anderes zu machen. Da haben mir Bücher wirklich gezeigt, wo es lang geht. Das stimmt. Das brauche ich heute nicht mehr. Heute bin ich meinen Weg gegangen und ich will ihn jetzt auch nicht mehr mit großen Kurven nochmal ändern.
Das ist uns nämlich aufgefallen. Eine Teilnehmerin hat gesagt, ihr fällt auf, dass du vor allem über Jugendbücher und dann eben in der ersten Lebenshälfte über prägende Bücher schreibst. Jetzt bist du in einem anderen Lebensabschnitt, sagen wir es mal so, und der kommt eigentlich wenig vor. Hat das eben genau damit zu tun, dass du jetzt nicht mehr Bücher brauchst, um irgendwie über die Runden zu kommen?
Das hat auch damit zu tun, aber das ist auch so, dass ja die Bücher mein Beruf geworden sind. Das heißt, ich lese jetzt so viel, dass ich nicht mehr sagen kann, was bleibt bei mir privat hängen oder was lese ich privat und was lese ich beruflich. Früher war das anders. Ich hatte ja gar nicht so viel Geld. Die Verlage haben mir nichts geschickt. Ich musste in Bibliotheken gehen. Ich musste von meinem bisschen Geld aussuchen, welche Bücher ich mir kaufte. Und da war ganz gezielt zu gucken, was lese ich, was brauche ich, was ist wichtig. Da konnte ich mir nicht leisten, irgendeinen Unfug zu kaufen und zu lesen. Jetzt, seit ich in diesem Beruf bin, seit ich beim Radio bin und beim Fernsehen und an die Bücher leichter rankomme und die Bücher auch für andere Menschen bespreche, muss ich mich selber darin nicht mehr so suchen. Natürlich liest man immer sich selbst in jedem Buch. Wer hat das gesagt? Marcel Proust, glaube ich, dass man immer auch sich selbst liest. Aber es ist nicht mehr so wie früher. Und darum habe ich in dem späteren zweiten Teil des Buches eigentlich eher geschildert, wie ich jetzt arbeite, dass ich eine Bibliothek zusammengestellt habe für ein Hotel und rückblickend dann ein Kapitel eingefügt, dass all die Frauen, die ich immer so gerne gelesen habe, dass ich heute erst weiß, wie unglücklich die alle waren. Wie viel schreibende Frauen haben Selbstmord gemacht, das ist ja überhaupt nicht zu fassen. Auch Männer mitunter, das wissen wir von Hemingway und anderen. Aber bei den Frauen ist es geradezu inflationär. Also das ist erschreckend. Virginia Woolf, Sylvia Plath, Anne Sexton, Alfonsina Storni. Oder die ganz früh Gestorbenen, die so ungesund und auf den Spitzen ihrer Herzen gelebt haben. Annemarie Schwarzenbach, Carson McCullers, Dorothy Parker, die alle an Alkohol oder an gebrochenem Herzen sehr früh gestorben sind. Zelda Fitzgerald, die mindestens so talentiert war wie ihr Mann, in einer Nervenklinik geendet. Das ist ein Wahnsinn und das hat mich beschäftigt und das habe ich im zweiten Teil des Buches dann mehr beschrieben. Als wie ich wurde, was ich bin, ist der erste Teil. Der zweite Teil ist dann etwas gesettelter.
Das ist ja sehr bestürzend eben, wie du all diese Schicksale schilderst.
Ja, das war mir früher gar nicht so bewusst. Erst jetzt, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, was ist da eigentlich los? Was machen die alle? Warum schaffen die das Leben nicht als Künstlerin? Und das habe ich versucht zu beschreiben, warum das so ist.
Dass die einfach nicht anerkannt werden oder sogar noch unter einem männlichen Namen publizieren mussten.
Ja, das war in vorigen Jahrhunderten. Sie werden schon anerkannt. Das waren ja alles Frauen, die auch Erfolg hatten. Aber sie hatten Männer, die ihnen diesen Erfolg neideten. Und intellektuelle Frauen gelten nicht als begehrenswert. Das heißt, sie mussten weiblich sein. Sie wollten Mutter sein. Sie wollten Ehefrau und Gefährtin sein. Sie haben aber ihre Männer überflügelt und das können Männer nicht gut ertragen. Also waren die Ehen unglücklich. Also gab es Krisen und Kräche. Sehr schwierig. Zugleich klug, begehrenswert, erfolgreich, Mutter, Geliebte, Ehefrau zu sein. Muse, möglichst noch. Männer haben ja immer gerne Muse. Wer ist eigentlich unsere Muse? Alle diese Fragen haben mich dann im zweiten Teil des Buches beschäftigt. Ich habe keine Muse, nie gehabt. Mein Hund.
Ein Satz von Daniel Benak, den du zitierst, hat bei uns gewisse, wunderbar provoziert. Du schreibst nämlich da, das Lesen ist nicht von der täglichen Organisation, der täglichen Zeit abhängig. Es ist wie die Liebe eine Seinsweise. Die Frage ist nicht, ob ich Zeit zum Lesen habe oder nicht, sondern ob ich mir das Glück, Leserin zu sein, leiste oder nicht.
Das finde ich auch. Mir kommen so oft Eltern, die sagen, mein Kind liest nicht. Und dann sage ich, lesen Sie? Nee, ich habe ja keine Zeit. Und dann sage ich, ja, wie soll das Kind lesen, wenn es nie sieht, dass Sie mal 2 Stunden still in einem Sessel sitzen mit einem Buch? Ein Kind macht nach. Und wenn die Eltern nicht lesen, lesen die Kinder auch nicht. In der Regel. Also man darf es nicht verallgemeinern.
Aber es kann auch umgekehrt sein, Elke.
Es kann auch umgekehrt
sein. Wenn die Mutter zu viel liest, kann es auch abschreckend wirken.
Kann auch sein, ja. Aber ich finde den Satz von Benak schon richtig. Es ist eine Seinsweise. Wer es nicht braucht, es gibt Menschen, die haben wirklich kein Talent zum Lesen. Denen fehlt diese Geduld, in eine Geschichte einzutauchen. Die tun mir leid, aber man kann es nicht ändern. Aber wer es braucht, von einer Geschichte abgelenkt zu werden oder in eine Geschichte reingezogen zu werden, auf einer langweiligen Zugfahrt oder im Arztwartezimmer oder im Krankenhaus oder was weiß ich wo, der kann glücklich sein, weil die Zeit geht schneller rum und es wächst einem Kraft.
Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es auch eine Generationenfrage ist. Ich habe einmal eine alte Bauernfrau besucht, die im Alter Schriftstellerin geworden ist. Die hieß Hanni Salvisberg, die kennst du sicher nicht, aber die war in der Schweiz eine Zeit lang wirklich ein Phänomen. Und die hat mir gesagt, ich möchte Ihnen jetzt etwas zeigen, hat mich auf einen Balkon geführt, wo so Blumentöpfe hatte, und zeigte mir hinter der Blumen ihr Versteck für das Buch. Und sie sagte, hier habe ich schon seit Jahrzehnten immer mein Buch versteckt, weil ich ja als Bauersfrau so viel oder als Landwirtin so viel arbeiten muss. Also das war ihr heimlicher Ort. Und ich denke, viele Frauen in deiner Generation, auch noch in meiner, denken vielleicht, ja, das ist jetzt Müßiggang, das ist Nichtstun, das darf ich mir eigentlich nicht leisten. Erst am Abend, wenn ich todmüde bin.
Ja, aber das ist falsch. Der Gedanke ist falsch. Denn wie wollen wir das Leben begreifen? Wir können nicht alles verstehen. Und in den Büchern ist vieles, an dem wir uns abarbeiten, wo wir sehen, da arbeiten sich auch andere dann ab. Und das ist tröstlich. Also man sollte sich die Zeit, wenn man nicht todmüde ist, schon nehmen. Aber als Müßiggang würde ich es gar nicht sehen, sondern als eine große Bereicherung.
Definitiv. Du hast eigentlich spät mit Schreiben begonnen. Also du warst, das war 50, als du das erste Buch publiziert hast. Seither veröffentlichst du ja immer wieder mal ein Buch. Warum hast du das so lange hinausgezögert? Du warst früher Kolumnistin. Hatte das zu tun, dass du dir das nicht zugetraut hast? Oder war das mit deiner Rolle als Leseförderin nicht kombinierbar? Oder woran lag das?
Da war ich noch gar keine Leseförderin. Ich war beim Radio und habe täglich bei SWF3 schnelle Beiträge machen müssen. Das heißt, wir waren alle sehr eingespannt. Wir haben rund um die Uhr gesendet und ich war zuständig für die Kultur, für Filmkritik, Buchkritik, für Theaterkritik. Ich habe moderiert, also ich hatte genug zu tun. Und ich war Else Stratmann, darf man nicht vergessen. Und das war ich, glaube ich, von, das war ich, 12 Jahre, ich glaube 12 Jahre. Das heißt, ich war diese komische Figur, diese kabarettistische Figur, nur im Radio und dann 2-mal im Fernsehen, leider bei den Olympiaden. Dadurch wurde ich so bekannt als Kabarettistin. Im Dialekt habe ich mich lustig gemacht über die Olympiaden, über Hammerwerfen. Wir bringen den Männern bei, aufzuräumen, und für Hammerwerfen kriegen sie dann Goldmedaillen. Also da habe ich so Scherze getrieben. Und innen drin habe ich immer gedacht, ich möchte gerne schreiben. Die Geschichten sind langsam so in mir gewachsen. Ich wollte schreiben. Aber ich dachte, wenn ich jetzt schreibe, dann sagen sie, Else Stratmann hat ein Buch geschrieben. Und das wollte ich nicht. Also habe ich erst mit Else Stratmann und mit Radiobeiträgen und mit all dem radikal aufgehört, 5 Jahre lang, habe nichts gemacht und habe meine Geschichten geschrieben und bin dann 1992, ein Jahr vor meinem 50. mit dem Buch rausgekommen. Und seitdem traue ich mich, beides nebeneinander herzumachen. Nicht mehr Else Stratmann, aber Radiobeiträge und meine Fernsehsachen und zu schreiben. Aber ich musste, um mich zu trauen, damit ich ernst genommen werde, deshalb erstmal eine große Pause einlegen. Das ist mir gelungen, Gott sei Dank.
Und mit welchem Gefühl bist du damals als Schriftstellerin an die Öffentlichkeit gegangen?
Also ganz ehrlich, ich wusste, ich kann's. Ich habe gesessen und geschrieben und hatte große Zweifel. Die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, ist auch die erste in Kolonien der Liebe. Damals gab es noch keinen Computer, für mich jedenfalls nicht. Und diese Geschichte hat 18 Fassungen. Die erste Fassung war 160 Seiten lang, die letzte 35. Und das war's dann. Da kann man sich vorstellen, wie ich 18 Fassungen schreibe, von ganz lang bis ganz kurz. Und dann wusste ich aber, jetzt ist sie gut. Ich wusste es einfach. Ich hatte im Gefühl, jetzt ist sie gut. Und dann war das Eis irgendwie gebrochen. Die anderen Geschichten waren dann alle zwischen 20 und 30 Seiten lang. Ich wusste sofort, ich bin keine Romanschreiberin, ich bin eine Kurzgeschichtenerzählerin. Das kann ich aber. Und sie sind nicht alle gleich gut, aber ich hatte immer das Gefühl, die Stimmen, die sind in sich stimmig, besser kann ich es nicht. Und dabei, so bin ich dabei geblieben und habe meinen eigenen Stil gefunden, wissend, dass die meisten Schriftstellerinnen sehr viel besser sind als ich und mehr können. Aber ich kann das und da habe ich genug Selbstvertrauen auch.
Und dann ist plötzlich noch der Nero Corleone dazwischen geraten.
Ja, das war mein zweites Buch schon. Ja. Das erste war ein Riesenerfolg und daraufhin, da war ich noch bei Rowohlt. Also es schlug wirklich gewaltig ein. Ich war ein Jahr lang auf der Bestsellerliste ganz oben. Und dann besuchte mich Michael Krüger, der Verleger von Hansa damals, der schon seit Studienzeiten mein Freund war, und sagte, wir machen gerade bei Hansa eine Kinderbuchabteilung auf, einen Kinderbuchverlag. Und der, werdet ihr euch alle dran erinnern, der erste große Erfolg war Sophies Welt von Jostein Garda. Und er sagte, kannst du nicht auch ein Kinderbuch schreiben? Und ich hatte gar keine Idee für ein Kinderbuch. Und er lernte meinen Kater kennen, den gab es ja wirklich, Nero. Und fand den so beeindruckend und sagte, über den schreib. Und das habe ich gemacht und so war ich dann bei Hansa gelandet. So ist es immer weitergegangen.
Jetzt sind es einfach zwei Leben, die du nebeneinander führst. Das würden ja viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gar nicht schaffen, weil ich erinnere mich an viele Gespräche mit Literaten, die sagen immer, ja, wenn ich schreibe, kann ich keine anderen Bücher lesen.
Das ist bei mir gar nicht so. Und ich halte mich auch nicht für eine große Schriftstellerin. Ich halte mich so für, wer hat das gesagt? Vicky Baum. Ich bin erstklassig in der dritten Reihe oder so. Also ich will auch gar nicht nach vorne. Ich will keine großen Preise oder was. Ich möchte einfach schreiben und erzählen. Und wenn das Leser findet, bin ich glücklich. Ich mache das ohne, wer weiß wie, herzklopfenden Ehrgeiz. Und freue mich über die Erfolge. Aber mein Beruf ist ja das andere und das brauche ich auch. Also werde ich auch weiter lesen und das beeinflusst mich eigentlich gar nicht. Und ich habe auch viele Sachbücher geschrieben. Also die meisten Bücher, die ich geschrieben habe, sind Sachbücher und das sind Fleißarbeiten. Über Dylan Thomas, über Shakespeare's Macbeth, über Venedig, über den Rhein, über Giuseppe Verdi, alles Sachbücher. Da recherchiert man, da ist man fleißig. Ich bin halt sehr fleißig, ich bin gerne fleißig, mir macht Arbeiten Freude. Und die Erzählungen, das sind eh nur wenige in all den Jahren, die passieren so in den ruhigen Momenten. Irgendwann habe ich plötzlich eine Idee und dann rauscht es nur so raus und an dem Tag mache ich dann auch nichts anderes. Aber das stört sich nicht gegenseitig. Alles hat seine Zeit.
Du hast uns ja sehr ermutigt in diesem Buch, Hier geht's lang. Das ist ja deine Passion, uns zu begeistern, uns auch zu ermutigen. Unter anderem hast du uns eben auch ermutigt, uns Leserinnen und Leser, uns nicht irgendwie von einem falschen Bildungsdünkel entführen zu lassen oder blenden zu lassen, sondern du sagst, und ich lese diesen Satz, diese zwei Sätze, der Leser ist frei, immer wieder habe ich das betont, immer wieder, er darf suchen, finden, akzeptieren, verwerfen. Ich habe mir nie angemaßt, Literaturkritikerin zu sein, ich wollte wirklich immer nur sagen, hier geht's lang. Und das hat vielen eben auch Mut gemacht in unserer Runde, dass du findest, keiner ist schlecht, weil er jetzt irgendein Buch liest, das jetzt vielleicht eben nicht im Elfenbeinturm besprochen wird.
Wenn einer das gerade braucht, was Kitschiges zu lesen, eine Liebesgeschichte, nur zu, bitteschön. Man merkt schon nach einer Weile, wo der Zuckerguss ist und dass Rosamunde Pilcher sich so toll nicht liest, weil man schon weiß, die Blondine kriegt immer den Lehrer. Das liest man zweimal und beim dritten Mal weiß man's. Aber wir sind keine Schüler mehr. Der Satz gilt nicht für Schüler und Studenten. Die müssen, ist doch klar. Wenn ich in der Schule Michael Kolas lesen muss, dann muss ich tapfer da durch. Aber als erwachsener Mensch muss ich das überhaupt nicht mehr. Ich darf mir suchen, was mich interessiert.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses erste Gespräch. Du hast ja noch 2, 3 Tipps parat, hast du mir gesagt, allenfalls.
Ja, wenn ihr das wollt.
Und dann am Schluss noch eine Passage aus dem Kamelhaarmänteln.
Ich wollte noch sagen, zu Hier geht's lang, das sind ja alles Bücher von Frauen, die ich da bespreche. Das ist jetzt nicht feministisch gemeint, es gibt genauso viele gute Bücher von Männern. Ich wollte nur sagen, wenn man jung ist, ein junges Mädchen, dann haben mir zumindest die Bücher von Frauen und die Mädchenbücher erstmal in die richtige Richtung geholfen. Später hat sich das dann geändert und darum sind da Bücher von Frauen. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht, heute als Buchtipps für euch auch drei Bücher von Frauen hier mitzubringen. Ich habe zwei schon genannt. Das eine war Dagmar Leupold, dagegen die Elefanten, über diesen einsamen Menschen an der Garderobe. Das hier ist ein Knaller, das müsst ihr unbedingt alle lesen. Bonnie Garmus, Eine Frage der Chemie. Ich habe lange kein so witziges, kluges Buch über eine Frau gelesen.
Und das dritte, das habe ich auch gelesen.
Ist großartig. Ist doch großartig, oder?
Ja.
Und das, also ich sage nur mal eine kleine Geschichte. Diese Frau ist Chemikerin, sie ist Wissenschaftlerin. Und sie wird von den Männern gemobbt an der Uni so sehr, dass sie irgendwann anfängt, eine Kochsendung im Fernsehen zu machen. Und sie sagt nicht, setzen Sie die Kartoffeln jetzt mit Wasser und Salz auf, sondern sie sagt, legen Sie die Knollenfrucht in H2O und tun Sie Natriumchlorid dazu, weil sie ist Chemikerin und das bleibt sie auch bei ihren Kochtipps. Und einmal kommt ihr Chef, ihr Produzent im Fernsehen blöd und holt sie in sein Büro und sagt, können Sie nicht endlich sagen, Salz statt Natriumchlorid? Können Sie nicht sagen Wasser statt H2O? Und das ist eine Kochsendung, machen Sie es mal ein bisschen einfacher. Und sie sagt, ich denke gar nicht dran. Und dann sagt er, dann will ich Ihnen mal beibringen, wer hier das Sagen hat. Und macht seine Hose auf und holt sein dummes Schwänzchen raus. Und dann macht sie ihre Handtasche auf und holt ein 35 cm langes Messer raus, weil sie immer in ihrer Sendung Messer hat beim Kochen, ihre eigenen Messer. Und er macht ganz schnell wieder zu und sie darf von da an machen, was sie will. Großartig, so muss man es machen. So, und das dritte Buch, was ich vorstellen möchte, ist von Margaret Lawrence, Eine Laune Gottes. Eine wunderbare Mutter-Tochter-Geschichte, die sehr verklemmt anfängt und sehr großartig aufhört. So, das sind die drei Frauenbücher, wieder mal. So, und jetzt, du wolltest die Goldknöpfe, hä? Die hörst du so gerne.
Ja, oder du kannst auch etwas, was du gerne.
Nein, wenn du dir die wünschst, dann mache ich die.
Ich finde das eine wunderbare Geschichte.
Du findest sie so wunderbar? Seite 79. Ja, okay, ich lese die Goldknöpfe. Ist nur eine Seite, ist nicht lang. Er war ihre Jugendliebe, ihre Erinnerungen an ihn liebevoll, dankbar. Nun waren sie beide älter geworden, beide verheiratet, beide nicht so ganz glücklich verheiratet. Und der Zufall wollte, dass sie in derselben Stadt zu tun hatten. Sie hatten das in einer ihrer wenigen, aber treuen Mails herausgefunden. Er war auf einem Unternehmerkongress, sie hatte einen Interviewtermin und verlängerte das Hotel um eine Nacht, weil sie in die Oper gehen wollte, Puccinis Turandot. Und er liebte Opern auch, das wusste sie noch. Gehst du mit? Er ging nicht nur mit, er besorgte die Karten und sie trafen sich auf ein Glas eine Stunde vor Beginn. Da kam er, groß, freundlich, dicker geworden und ja... Er kam in einem jägergrünen Jackett mit Einstecktuch, passendem Schlips und Goldknöpfen. Die Jacke hatte Goldknöpfe, nicht nur vorne, auch an den Ärmeln. Je 4 oder 5 auf jägergrün glänzende Goldknöpfe. Sie ist geradezu allergisch gegen alles Goldene. Und sie findet Goldknöpfe nicht mal mehr am Rande aller Geschmackszugeständnisse, auch nur annähernd erträglich. Aber im Grunde war sie froh, dass er sie trug, so unfassbar hässlich. Das ersparte ihr den vorsichtig schon angedachten Seitensprung später im Hotel. Sie hätten etwas nachzuholen gehabt, aber doch nicht mit Goldknöpfen. Als die Oper begann und die ersten Töne von Puccinis Turandot erklangen, drückte er ihre Hand und sagte, »Ach, ich liebe diesen Verdi. Ja, dann hätte es die Goldknöpfe auch nicht mehr gebraucht.« Eine böse Geschichte, die wünschst du dir.
Ja, die finde ich wunderbar. Und ich staune einfach immer wieder, was du für ein Gespür hast für Pointen. Ist das noch aus deiner Zeit am Radio oder wie hast du das?
Ich habe das gelernt vom Lesen, da kann man auch was lernen, dass eine Geschichte nicht nur einen guten ersten Satz haben muss, der einen reinzieht, sondern auch ein gutes Ende. Das kann man irgendwie lernen. Aber das muss man im Gespür haben. Ich glaube nicht an diese Schreibschulen, wo man das lernen kann. Ich weiß, dass es so sein muss, dass es ein gutes Ende haben muss. Und das haben alle meine Geschichten. Die Geschichten sind oft gar nicht so gut, aber die Pointen sitzen immer. Und das hat man im Gefühl.
Also eine gute Erzählung muss ein offenes Ende haben. Teilst du diese Meinung?
Nein, offen muss es nicht sein. Das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, was es für eine Erzählung ist. Also eine kleine Überraschung am Ende ist nicht schlecht, ja. Oder ein Fazit, sagen wir, ein kleines Fazit. Es ist diese Geschichte, die eine, die ich auch habe, von der politischen Affäre. Eine Affäre mit einem Politiker, wo niemand was wusste, auch die beste Freundin nicht. Und diese beste Freundin erzählt dann, ich habe mal hier vor deinem Haus diesen Mann gesehen, diesen berühmten Politiker, der hat sich im Auto umgezogen. Hast du eine Ahnung, warum? Und dann sage ich, die Erzählerin, keine Ahnung, aber wer versteht schon Politiker? Und das ist dann der Witz der Sache. Ich habe noch eine kurze, eine schöne. Die habe ich sehr gerne auch. Die heißt Reinhard. Und dazu muss ich sagen, ich werde oft gefragt, ist das alles wahr oder bloß erfunden, was besonders blöd ist, denn Erfinden ist viel schwieriger als Erleben. Es ist nie ganz wahr, nie 100%. Es ist immer ein wahrer Kern und drumherum rankt sich ein bisschen Fantasie. Ganz genau so war es nie, weil ganz genau das Leben abzuschreiben ergibt keine Literatur. Man muss schon ein bisschen was erfinden. Und diese Geschichte hat aber viel Wahrheit. Die heißt Reinhard. Reinhard, du weißt gar nicht, dass ich damals so verliebt war in dich. Ich war mit deiner jüngeren Schwester befreundet und deine ältere Schwester starb ganz plötzlich. Und wir waren alle von Entsetzen versteinert. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass auch junge Menschen sterben können. Wir waren 17. Und du gingst aus mit mir. Ich weiß nicht mal mehr, wohin. Ich glaube, auf ein Schiff, zu einem Konzert. Ich trug ein orangefarbenes Leinenkleid, von oben bis unten durchgeknöpft, schwarzer Gürtel, schwarze Pumps. Wow, sagtest du und gabst mir das Gefühl, sehr elegant zu sein. Du sahst so gut aus. Du warst viel älter als ich. Und du gingst einfach mit der Freundin deiner Schwester ein Konzert anhören, für das die Schwester sich nicht interessierte. Und du brauchtest bei all dem Kummer zu Hause Ablenkung und Gesellschaft. Das orangefarbene Kleid war für mich immer mit der schmerzlichen Erinnerung an diesen frühen Tod verbunden. Ich habe nie wieder Orange getragen. Ist auch gar nicht meine Farbe. Aber das weiß man mit 17 noch nicht. Und damals war es so eine Modefarbe. Aber als ich schon weit über 60 war, habe ich mir doch mal einen leuchtend schönen, apfelsinenfarbenen, federleichten Kaschmirpullover gekauft. Und den trug ich bei einer Lesung in Wiesbaden. Hinterher beim Signieren kam ein schöner älterer Herr zu mir, weißhaarig, lächelte, gab mir das Buch zum Signieren und sagte, für Reinhard bitte. Ich schrieb für Reinhard und sah hoch, etwas in seiner Art zu lächeln. Er war es wirklich. Und dann sagte er, ach, die Elke, immer noch in Orange nach all den Jahren.
Also für die, die dieses Buch noch nicht kennen, Männer in Kamelhaarmänteln, wunderbar. Man kann so viel auch schmunzeln. Wir alle kennen diese peinlichen Momente in der Umziehkabine.
Ja, wo man seine Kniekehlen sehen muss. Es ist kein Buch über Mode, es ist ein Buch über Kleidung, was Kleidung mit uns macht. Ja. Und die allerletzte Eintragung in dem Buch, die ist ganz, ganz kurz, ist noch viel kürzer, die habe ich geschrieben, als das Buch schon fertig war. Das Buch war gerade fertig, sollte ausgeliefert werden oder ich war beim Lesen der Korrekturfahnen, da kam die Pandemie und dann lag das Buch auf Eis. Ich hatte kaum Lesungen damit. Und dann habe ich noch schnell eine kleine Geschichte eingeschoben. Und ihr werdet euch alle erinnern, was ich da meine. Die Geschichte heißt Pest. Eine Pandemie hält die Welt in Atem. Menschen sterben, Städte werden abgeriegelt, Ausgangssperren herrschen. Es gibt viele Tote. Die Krankenhäuser sind voll, die Leichenhallen auch. Da spaziert ein 83 Jahre alter Mann in einem weißen Gewand mit einer weißen Kappe auf dem Kopf durchs menschenleere Rom, um an einem Pestkreuz von 1522 in der Kirche San Marcello al Corso für das Ende der Pandemie zu beten. Hört ihn jemand? Hat es damals geholfen? Wenn es hilft, wird man dann auch eine Säule für die Pandemie von 2020 errichten? Das unschuldige Weiß seines Kleides ist wie ein Gruß über hunderte von Jahren hinweg. Das ist das Letzte im Buch.
Vielen Dank, Elke. Schön hast du uns besucht.
Sehr gerne.
Also, jetzt wisst ihr alles über Elke und wir freuen uns auf dein neues Buch.
Das ist schön, danke.
Nächsten Herbst, nein, im August kommt es schon raus.
Ja, August, September. Jedes Buch ist wieder ein Abenteuer. Man guckt immer, kann ich es noch? Ich weiß nicht. Ich habe es einfach geschrieben, weil ich in der Corona-Zeit nichts zu tun hatte, nicht gereist bin, nirgends war. Also habe ich diese Geschichten aufgeschrieben, um im Buch zu reisen.